Jetzt? Ja, genau, super. Also ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer Bibelstunde am dritten Advent, zu unserer Weihnachtsbibelstunde. Und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und dass wir jetzt die Zeit gemeinsam haben. Und ich würde jetzt einfach mit einem Gebet starten. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du lebst. Danke, dass du regierst. Danke, dass du unser König bist. Und ich danke dir auch für die Zeit, die du uns schenkst. Danke, dass wir uns treffen können, dass wir dein Wort haben. Und ich danke dir einfach, dass du gerne zu uns redest. Und bitte ich das, dass du das heute auch tust, dass du uns ermutigst, dass du unseren Blick auf dich ausrichtest und dass du Freude in unser Herz schenkst, die mit uns geht und die auch unseren Alltag prägt. Amen. Vor 10 Tagen, am 2. Dezember, da war ein einschneidendes Ereignis. Da war der Zapfenstreich, den haben wahrscheinlich einige von Ihnen auch gesehen. Und in der Rede von Angela Merkel, da ging mir eine Sache ziemlich nach. Ich habe da mal noch meinen Auszug dabei. Sie sagt, ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missgunst, mit Missmut, mit Pessimismus, sondern mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. Jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Ich danke Ihnen von Herzen. Das war das Ende Ihrer Rede und ich war da irgendwie ziemlich irritiert, muss ich sagen. Fröhlichkeit im Herzen. Ich habe mir überlegt, hätte ich das, wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre, in meiner letzten Rede so gesagt und gewünscht, Fröhlichkeit im Herzen. Ich hätte jetzt eher vielleicht ein mutiges Herz, ein unverzagtes Herz in diesen Zeiten, was gerade ist, und sie sagt, ein fröhliches Herz. Und es ist mit mir mitgegangen und ich habe überlegt, was macht eigentlich mein Herz fröhlich? Was ist der Grund der Freude? Und parallel zu dem Gedanken, der mir von Ihrer Rede da im Kopf mitgegangen ist, die Fröhlichkeit im Herzen, habe ich immer wieder das Lukas-Evangelium, das Kapitel 1 gelesen, weil ich wusste, ich wollte gerne für die Zeit heute was aus dem Lukas-Evangelium nehmen und dann habe ich gemerkt, da taucht auch ganz oft die Freude auf. Und deswegen habe ich jetzt für unsere Zeit hier das mal so überschrieben, Freue dich, Entdeckungen in Lukas 1. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 1, da begegnen uns zwei ganz unterschiedliche Personen. Einmal der hochbetagte Zacharias, ein Priester, der in Jerusalem gerade seinen Dienst tut. Er ist verheiratet mit Elisabeth, die beiden haben aber keine Kinder. Und dann begegnet uns noch das komplette Gegenteil, ein junges Mädchen, eine Teenagerin, 13, 14 Jahre alt. Sie lebt irgendwo im Nirgendwo, in einem kleinen Dörfchen in Nazareth, ganz unscheinbar. Eigentlich nimmt man so jemand gar keine Notiz. Und auch diese Person steht im Mittelpunkt von Lukas 1. Und ich möchte jetzt heute Nachmittag gerne mal die beiden Personen anschauen, was sie verbindet, was sie voneinander unterscheidet und was wir auch von ihnen mitnehmen können, wie die Freude, wie die Fröhlichkeit in unserem Herzen Raum gewinnen kann und was der Grund für die Freude auch in unserem Herzen sein kann. Und ich habe immer mal wieder so kleine Filmszenen eingebaut, ist ja unterschiedlich, manche mögen das, andere nicht. Es gibt einen Film, der heißt Es begab sich zu unserer Zeit. Das ist die Verfilmung eigentlich von Matthäus 1 und Lukas 1 und 2. Und ich finde es ziemlich gut gemacht, weil man nochmal anschaulicher in die Zeit mit reingenommen wird. Das sind dann immer kleine Ausschnitte zwischendrin. Aber jetzt starten wir erstmal mit Zacharias, Lukas 1, 5 bis 7. Ich lese es vor. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Einleitung, die uns Lukas für das gibt, was kommen wird. Wie gesagt, Zacharias, ein alter Mann, er war Priester, Es war auch zur damaligen Zeit was Besonderes. Er hatte Verantwortung im Volk, gerade auch religiöse Verantwortung. Ich kann mir vorstellen, dass er auch für viele ein Vorbild war. In Vers 6 lesen wir, sie waren beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie haben mit Gott gelebt. Ihnen war wichtig, was Gott im Gesetz gesagt hatte, und sie handelten auch danach. Sie lebten mit Gott, das prägte ihr Leben. Dann kommt aber der krasse Einschnitt, sie lebten mit Gott. Das heißt jetzt nicht, alles flutscht im Leben, alle Wünsche werden erfüllt, sondern, jetzt lesen wir in Vers 7, sie hatten kein Kind. Elisabeth war unfruchtbar und beide waren auch aus dem gebärfähigen bzw. zeugungsfähigen Alter draußen. Kommt uns sehr bekannt vor. Ich denke, Elisabeth und Zacharias kam das auch bekannt vor. Als Priester hat sich ja Zacharias im Alten Testament super ausgekannt. Er kannte sicherlich die Geschichten von Abraham und Sarah, die keine Kinder bekommen konnten, von Rahel, die lange keine Kinder bekommen konnte, von Hannah und der Mutter von Simson. Er kannte sicher alle diese Geschichten. Und trotzdem, denke ich, war das immer ein sehr großer Schmerz für die beiden. Sie waren nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen. In Vers 26 bis 27 kommt die Einführung zu der Geschichte mit Maria. Und da lesen wir, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Wie gesagt, Szenenwechsel in eine ganz andere Gegend, in ein ganz anderes Setting, zu einer ganz anderen Person. Maria war in einer ganz anderen Lage. Sie war Jungfrau, aber sie war verlobt. Es war schon klar, sie würde heiraten. Der Mann stand auch schon fest. Und auf dem Papier waren sie auch schon miteinander verheiratet, aber die Ehe war noch nicht vollzogen. Das passierte erst ein Jahr, nachdem der Ehevertrag geschlossen wurde. Aber es war ganz klar, Maria war nicht mehr zu haben. Sie war Josef versprochen. Die beiden würden bald Mann und Frau werden. Ich habe einfach noch mal eine Karte dabei, räumlich auch sehr unterschiedlich. Die Begegnung von Zacharias findet im Herzstück von Israel statt, in Jerusalem, in der Hauptstadt, wo der Tempel stand, der Ort der Begegnung mit Gott. Und oben im Norden, in einem kleinen Dorf, vielleicht 400 Einwohner in Nazareth, wo nicht viel los war, in der Provinz, da passiert auch etwas, da begegnet der Engel Gabriel Maria. Und vielleicht sah es so aus, als Zacharias im Tempel die Begegnung mit Gabriel hatte.
Diese Ehre gebührt dir, Zacharias, und deinem Dorf.
Shifti babet adoshem, lachasot banoam adoshem, ulbaker vehi cholo. שאלתי מיית עד השם שבתי בבית עד השם
אחת שאלתי מיית עד השם
לחזות בנועם עד השם ולבקר בהי חולו אחת שאלתי מיית עד השם
Deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben.
Meine Frau ist zu alt, um ein Kind zu bekommen.
Und er wird Prophet des Höchsten heißen, denn er wird das Volk für den Herrn bereiten.
Aber ich bin ein alter Mann.
Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können.
Was ist geschehen, Zacharias?
Er hatte eine Erscheinung. Eine von Gott gesandte Erscheinung.
Zacharias diente im Tempel als Priester. In der damaligen Zeit waren die Priester so eingeteilt, dass sie zweimal im Jahr jeweils eine Woche Dienst in Jerusalem taten. Sonst haben sie irgendwo anders gewohnt und gelebt und gearbeitet. Aber für zwei Wochen im Jahr war Zacharias in Jerusalem. Und wir lesen auch im Bibeltext, dass er durch das Los bestimmt wurde zu der Aufgabe, die Szene, die wir gerade gesehen haben, dass er das Räucheropfer darbringen sollte. Das wurde immer morgens und abends dargebracht. Und ein Priester hatte damals einmal in seinem Leben die Möglichkeit, das Räucheropfer vor Gott darzubringen. Das war jetzt sozusagen auf dem Höhepunkt, sage ich mal, seiner priesterlichen Karriere, wenn man sich das so vorstellen möchte. Es war eine große, große Ehre, dass Zacharias räuchern durfte im Tempel, das Volk stellvertretend, also vor Gott zu bringen. Wir haben ja gesehen, das Volk betete draußen und er durfte als Priester ins Heiligtum gehen und da beim Räucheraltar zu Gott beten. Also eine ganz besondere Zeit und eine ganz besondere Stunde. Und wenn man das jetzt so liest und den Hintergrund weiß, dann denkt man, jetzt passiert was ganz Besonderes. In diesem Höhepunkt, in dieser besonderen Zeit von Zacharias. Und es passiert tatsächlich was ganz Besonderes. Wir haben es gerade gesehen. Der Engel des Herrn begegnet Zacharias im Tempel. Gabriel erscheint plötzlich. Und er kündigt ihm etwas an, auf das er eigentlich sein ganzes Leben lang gewartet hat. Gabriel sagt ihm, deine Gebete sind erhört worden. Ob Zacharias da gerade dafür gebetet hatte auch noch, dass er endlich einen Sohn bekommen würde, oder ob das schon lange zurückliegt, das wird nicht gesagt. Aber klar ist, das Gebet wird erhört. Das Krasse ist, Zacharias und Elisabeth wird nicht nur irgendein Kind verheißen, das wäre ja schon toll, super gewesen für Zacharias und Elisabeth, sondern sie sollen ein ganz besonderes Kind bekommen. Es soll derjenige sein, auf den viele schon lange gewartet hatten, der Vorbote für den Retter, für den Messias. Und wenn man das liest im Text, was auf den Sohn zutreffen wird, dann wird es klar, er ist derjenige, der schon vor über 400 Jahren angekündigt wurde. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir wären Zacharias im Tempel, wir bekommen so eine Ankündigung. Ich habe gedacht, warum ist da nicht in Jubel ausgebrochen? Endlich erfüllt sich das, wofür er so lange gebetet hat. Er hat seit er verheiratet war, denke ich, darauf gewartet, dass er Kinder bekommt. Und jetzt bekommt er die Zusage, das, was du dir erfüllt hast, was du dir ersehnt hast, das wird sich erfüllen. Du wirst einen Sohn bekommen, und zwar noch diesen verheißenen Sohn, der dem Messias den Weg bereiten wird. Und der Engel sagt auch, der Sohn, der wird für dich zur Freude und zur Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Also da kommt dreimal die Freude vor. Das wird ein ganz besonderes Kind sein. Aber Zacharias bricht nicht in Jubel aus, sondern das Krasse ist, er zweifelt dran. Er zweifelt dran. Er stellt dem Engel die Frage, woran soll ich denn das erkennen? Ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Zacharias sieht die äußeren Umstände, er sieht sich, er sieht, er ist alt, seine Frau ist alt, es ist menschlich gesehen unmöglich, noch ein Kind zu bekommen. Dann kommt die Reaktion von Gabriel. Er sagt, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das, was ich gesagt habe, sich erfüllen werde. Das ist das Zeichen dafür, dass ich Gottes Bote bin und das, was ich gesagt habe, im Gottes Auftrag gesagt habe, aber du hast nicht geglaubt. Spannend finde ich das. Zacharias zweifelt an dem, was der Engel ihm sagt, obwohl er Priester ist, obwohl er auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Und man müsste doch denken, als Priester, wie gesagt, müsste er das gleich verstanden haben, aber er sieht nur auf die äußeren Umstände und rechnet nicht mit Gottes Eingreifen. Szenenwechsel. Wir gehen zu Maria. Vielleicht sah es bei ihr so ähnlich aus in diesem kurzen Ausschnitt.
Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Komm, siehe, du wirst ein Kind empfangen. Einen Sohn wirst du gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben.
Wie ist das möglich, da ich mit keinem Mann zusammen bin?
Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, Maria. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Sohn Gottes?
Maria, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Denn für Gott ist nichts unmöglich.
Ich bin des Herrn Magd. Es soll geschehen, wie du sagst.
Der gleiche Engel kommt zu Maria. Und er verkündet ihr auch die Geburt eines Kindes. Der krasse Unterschied ist nur, sie ist verlobt, aber sie ist nicht verheiratet. Eine ganz andere Ausgangssituation wie Zacharias. Der Engel kommt zu ihr und sagt, sei gegrüßt, Begnadete. Und in dem sei gegrüßt, im Deutschen hört man das gar nicht, im Griechischen steht da eigentlich, freue dich. Also das war der übliche Gruß, wie man sich gegrüßt hat. Aber da kommt auch das Wort Freude, freue dich, Maria. Und die Freude hat einen Grund, Maria ist von Gott begnadet. Maria hat Gnade in Gottes Augen gefunden und sie ist die Frau, die Gott auserwählt hat, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen darf. Was Gewaltiges, was Großartiges und gleichzeitig menschlich gesehen, was sehr, sehr Herausforderndes. Viele glauben ihr nicht, dass sie schwanger geworden ist, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben. Gott sagt, du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und Maria reagiert ganz anders als Zacharias. Sie stellt auch eine Frage. Sie sagt zu dem Engel, wie soll denn das passieren? Ich bin mit keinem Mann zusammen, ich bin mit Josef verlobt, aber wir sind noch nicht zusammen. Und der Engel sagt ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Der Engel erklärt ihr, wie das gehen kann, auch menschlich gesehen. Kann man sich's nicht vorstellen, kann man es nicht nachvollziehen. Hier passiert was völlig Neues. Gott schenkt neues Leben. Durch den Heiligen Geist wird der Sohn Gottes in Maria heranwachsen. Und dann kommt noch das Zeichen, das Maria bekommt. Bei Zacharias war es ja das Zeichen, er wird stumm sein, bis das eintreffen wird, was der Engel gesagt hat. Bei Maria ist ein ganz anderes Zeichen. Der Engel sagt, Elisabeth, die mit dir verwandt ist, die erwartet auch ein Kind. Und sie ist im 6. Monat schwanger. Und es ist die, die von allen die Unfruchtbare genannt wird, die keine Kinder bekommen konnte. Aber sie bekommt ein Kind, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Normalerweise wird es übersetzt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber mir gefällt die Übersetzung eigentlich besser. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und Maria hört es, sie wird sich im Leben nicht vorstellen können, in so einer kurzen Zeit, was das alles für sie bedeutet hatte, stellt ihr Leben ja komplett auf den Kopf, diese Begegnung mit dem Engel und diese Verheißung. Aber sie reagiert ganz anders. Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich finde es so schade, dass wir da nicht mehr erfahren. Was ging da in ihrem Inneren vor? Da schweigt Lukas völlig drüber. Ich möchte auch nicht spekulieren. Man kann sich da vieles vorstellen, was das für sie bedeutet hat, was ihr im Kopf rumging, aber wir wissen es einfach nicht. Zacharias und Maria. Zwei ganz unterschiedliche Personen. Es verbindet sie einiges miteinander. Beiden wird angekündigt, dass sie ein Kind bekommen werden, vom gleichen Engel. Beide reagieren komplett anders. Beide erleben aber Gottes Handeln, Gottes Eingreifen in ihrem Leben. Zacharias, manche Ausleger sagen, bekommt das Gerichtszeichen, dass er stumm ist. Mich hat es ganz stark an Mose erinnert, wo Mose am Dornbusch ist und mit seinen ganzen Einwänden kommt, nachdem Gott ihn beauftragt hat. Wo er sagt, ich kann nicht reden, ich kann nicht von Pharao kommen, wer bin ich denn? Und Gott sagt am Ende zu ihm, du hast vergessen, wer ich bin. Ich bin doch derjenige, der dem Menschen den Mund gegeben hat, die Zunge gegeben hat. Und hier verstummt Zacharias. 9 Monate lang kann er sich nicht äußern, kann er nicht reden, ist er herausgenommen aus dem normalen Leben. Wir wissen auch nicht, was da in ihm vorging, aber ich denke, er ist sehr ins Nachdenken gekommen. Und Gott hat ihn herausgeholt aus seinem Zweifel und Gott hat ihm neu gezeigt, wie groß er ist und wer er ist. Gott ist ihm im Zweifel begegnet. Von Maria lesen wir nicht, dass sie zweifelt. Sie sagt, hier bin ich. Ich bin bereit, dass dein Wille an mir geschieht. Das sind zwei Ereignisse in der Heilsgeschichte, die so nie mehr vorgekommen sind. Das sind ganz besondere Ereignisse gewesen. Und trotzdem ging es mir so, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, dass ich beides aus meinem Leben kenne und vielleicht geht es euch auch so und Ihnen so, Zweifel und Vertrauen. Beides macht mein Leben aus, macht meine Beziehung zu Gott aus. Wie viele Zusagen haben wir auch aus Gottes Wort? Wie viele Versprechen, wie viele Verheißungen? Und trotzdem kenne ich Zeiten und Phasen in meinem Leben, da gleicht es dem Zacharias. Ich denke, ich gucke auf die äußeren Umstände und denke, was wird sich denn wohl noch verändern? Was wird sich wohl noch in meinem Leben verändern? Was wird sich noch in meinem Umfeld verändern? Ich habe die Zusage, dass Jesus zuspricht, ich mache alles neu, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und manchmal scheint es ganz anders zu sein. Manchmal schaue ich ganz stark auf die äußeren Umstände und da fällt es mir schwer, wirklich mit Gottes Handeln und mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Da kann ich mich in Zacharias wiederfinden. Und an manchen Tagen, da geht es mir so, da kann ich Gott vertrauen. Da geht es mir wie Maria. Da sage ich, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Mir fällt es leicht zu glauben. Beide Geschichten werden sich unser Leben lang durchziehen, Vertrauen und Zweifeln. Und das Spannende finde ich, dass Gott nicht gesagt hat mit Zacharias, wenn der zweifelt, dann suche ich mir einen anderen. Das war jetzt die Gelegenheit, ich zeige mein Wunder an ihm. Er macht es nicht so. Das Zentrale ist, kein Wort von Gott, das kommt, wird kraftlos sein. Das gilt auch für unser Leben. Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen, die er uns gegeben hat, die werden sich erfüllen. Manchmal ganz anders, wie wir es uns vorstellen, und manchmal dauert es viel länger. Elisabeth und Zacharias mussten sehr lange warten, und wenn man lange wartet, kann man müde werden. Wenn man lange wartet, kann man resignieren und kann man aufgeben. Und trotzdem gilt, Gott steht zu seinem Wort und kein Wort, das von ihm kommt, ist kraftlos. Er erfüllt sein Wort. Und er hat Maria und wie gesagt auch Zacharia das Zeichen gegeben, dass er sein Wort erfüllt.
Elisabeth!
Elisabeth!
Oh Kind! Oh Kind!
Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
Aber woher weißt du das denn?
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich dein Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Text lesen wir, Maria machte sich eilends auf, nachdem Gabriel weggegangen war. Sie ging schnell nach Judäa in die Stadt, in der Elisabeth und Zacharias lebten, und sie wollte sehen, stimmt es, was der Engel mir gesagt hat. Und sie kommt dort an und sie sieht tatsächlich Elisabeth, ihr ganzes Leben lang nicht schwanger werden konnte, bekommt jetzt als alte Frau ein Kind. Und das Spannende ist, dass das Baby Johannes, dass das in ihrem Bauch hüpft. Es hüpft vor Freude, kommt zweimal an der Stelle, als Maria kommt und Elisabeth begrüßt. Und da sieht man schon, da passiert auch wieder was Neues. Gott handelt, Gott erfüllt sein Versprechen. Und wenn Gott sein Versprechen erfüllt, dann ist das Grund zur Freude. Wir freuen uns ja, also die Deutschen eher halt im Fußballstadion, da kann man jubeln. Sonst freuen wir uns eher ein bisschen stiller. In der Bibel, das fand ich auch nochmal spannend, gibt es ganz oft 7 verschiedene Begriffe für das Wort jubeln. Und es ist da nicht nur so versteckt klatschen, sondern jubeln. Ich bin jetzt auch nicht so ein Jubler, aber das ist wirklich jubeln. Wenn Gott bejubelt wird, und das ist das, was hier passiert, vor Freude im Bauch hüpfen, das ist das Zeichen, dass Gott Neues schafft und dass er die Verheißung des Retters, die er seit tausenden von Jahren angekündigt hat, dass er die erfüllen wird. Es ist Grund zur Freude, dass wir einen Retter haben, und dieser Retter ist wirklich Mensch geworden. Er ist in unsere Welt gekommen und das feiern wir, daran erinnern wir uns. Und das gilt auch heute, wir haben auch heute einen Retter. Und es ist Grund zur Freude, es war auch für die Maria Grund zur Freude, nachdem sie Elisabeth begegnet war, da kommt ihr Lobgesang. Und Maria spricht, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Heiland. Als sie das erlebt, Gott steht zu seinem Wort, das, was er gesagt hat, das erfüllt er auch, da beginnt sie zu jubeln und da beginnt sie Gott anzubeten. Sie ist nicht auf die äußeren Umstände fixiert, sie macht sich keine Gedanken, lesen wir zumindest nicht, was sagen die Leute. Werde ich gesteinigt werden, wenn ich jetzt plötzlich nach außen unehelich ein Kind bekomme? Wie wird meine Zukunft verlaufen? Also ich hatte das auch anders geplant, ich hatte mir eine tolle Hochzeit vorgestellt. Eine Hochzeit, wenn man schon ein Kind hat. Kommt alles nicht vor. Das Entscheidende ist, was Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Heiland. Weil Gott mich angesehen hat, weil er mein Retter ist und weil er in meinem Leben gehandelt hat, weil er mich ausersehen hat, dass ich seinen Sohn auf die Welt bringen darf. Weil sie das gesungen hat, habe ich ihren Lobgesang einfach auch mal noch als Lied dabei. Manche kennen das vielleicht. Das hören wir uns jetzt mal noch an.
Ich freue mich über Gott, meinen Heiland. Meine Seele.
kommt es gut zum Ausdruck, das Jubeln und Singen über das, was Gott getan hat. Wie das Maria in ihrem Leben erfahren hat und viele andere vor ihr auch schon, dass Gott eingreift. Und auch Zacharias erlebt es, Gott steht zu seinem Wort. Sein Zweifel ist nicht ausschlaggebend, ob Gott zu seinem Wort steht oder nicht, sondern was Gott zugesagt hat, das erfüllt er auch.
Und wie soll er heißen? Er wird auf den Namen Johannes hören. Johannes? Aber Elisabeth, in deiner Verwandtschaft gibt es niemanden, der diesen Namen trägt. Zacharias möchte das bestimmt.
Ein bisschen lauter machen.
Wenn er sprechen könnte, würde er einen Namen wählen, der einem so gesegneten Kind zur Ehre gereicht.
Und wo kommt dieser Name denn her, Elisabeth? Wo alle Namen herkommen.
Sein Name ist...
Er spricht. Zacharias.
Sein Name ist Johannes.
Zacharias wird der Mund geöffnet und das Erste, was rauskommt, heißt, sein Name ist Johannes. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Und dann kommt auch bei ihm als Nächstes der Lobpreis aus dem Mund. Er lobt Gott für das, was er getan hat. Und das Spannende ist, er wiederholt genau das, was der Engel ihm angekündigt hat. Er kann es glauben und er vertraut darauf, dass sein Sohn der Wegbereiter für den Messias werden wird. Ich denke, er hat genauso gejubelt wie die Maria. Davon habe ich keine Liedversion. Und es reicht auch nicht im Detail, den Lobgesang anzuschauen. Aber vielleicht habt ihr Zeit, das nochmal anzuschauen. Da steckt ganz viel drin, für was Gott gepriesen wird, wer er ist, was er getan hat. Und ich habe jetzt nur den Anfang dabei. Zacharias sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen hat und ihm Erlösung geschaffen hat. Kommt wieder wie bei Maria vor, Gott erlöst, Gott befreit, Gott ist unser Retter, der eingreift, der zu dem steht, was er gesagt hat. Freue dich. Ich habe damit angefangen, was ist eigentlich der Grund unserer Freude? Man kann sich ja über 1000 unterschiedliche Dinge freuen. Manche Freude verfliegt ganz schnell. Freue dich. Die Freude, die in Zacharias und in Maria gewachsen ist, das war auch ein Weg. Bei Maria, als er Elisabeth gesehen hat, lesen wir als Erstes von der Freude. Zacharias konnte die Freude nach 9 Monaten ausdrücken. Der Grund ihrer Freude war das, dass sie einen Gott haben, der sie sieht, der eingreift, der handelt, der sie beauftragt und der zu seinem Wort steht. Ich habe gedacht, das ist auch der Grund unserer Freude, auf den wir uns immer wieder drauf besinnen dürfen und verlassen dürfen. Zacharias und Maria haben nur die Verheißung gekannt. Die Erfüllung haben sie zum Teil live miterlebt, aber ganz vieles erst nach und nach. Ich habe gedacht, wir haben Verheißung und Erfüllung in der Bibel. Wir sind schon einen Schritt weiter. Wir wissen, dass das Kind, dass Jesus nicht klein geblieben ist, sondern wir wissen, dass Gott wirklich alle Verheißungen, die er im Blick auf Jesus gesagt hat, erfüllt hat. Dass er unser Retter ist, dass er in uns lebt, dass er bei uns ist, dass uns niemand und nichts von seiner Liebe trennen kann. Das steht alles in seinem Wort. Und wir wissen aber auch, wir sind auch in einer Zwischenzeit zwischen Verheißung und Erfüllung, manches steht noch aus. Und solange manches noch aussteht, wird es so sein, wie gesagt, wie bei Zacharias und Maria, dass es Zeiten gibt, wo wir zweifeln und Zeiten gibt, wo wir Vertrauen und Hoffnung und Mut haben. Und durch diese Zeiten geht Gott mit uns durch und lässt uns erleben, wie er in unserem Leben zu seinem Ziel kommt. Und das, was er verheißen hat, wird er erfüllen. Ich habe gedacht, er gibt uns vielleicht auch manchmal wie Zacharias so eine Auszeit, dass er uns nicht jetzt den Mund stumm macht, aber dass er uns mal ganz neu wieder zeigt, wie groß und wie mächtig er ist, wenn wir gar nicht mehr mit seiner Größe, mit seiner Macht rechnen und wieder neu erkennen, was für einen großen und was für einen lebendigen Gott wir haben. Maria hat er Elisabeth zur Seite gestellt. Die war schon weiter fortgeschritten in ihrer Schwangerschaft. Die hat sicherlich auch Maria viel erklärt, Wahrscheinlich war Maria auch bei der Geburt dabei, weil sie 3 Monate bei Elisabeth und Zacharias war. Und ich denke, das war für sie eine enorme Ermutigung und auch Stärkung, zu erleben, Gott erfüllt sein Wort und auch in Elisabeth jemand zu haben, der sie versteht. So brauchen wir uns auch gegenseitig, um uns zu ermutigen, auch in solchen Phasen, wo es herausfordernd ist, Gottes Zusagen, die sperren sich ja immer unseren menschlichen Vorstellungen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, wir haben einen großen Gott, der das, was er versprochen hat, erfüllen wird. Bonhoeffer hat es mal so gesagt, nicht alle Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißungen. Und damit dürfen wir rechnen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es eine Hilfe, wenn wir uns immer wieder neu daran erinnern, welche Verheißungen sich schon erfüllt haben. Da können wir nämlich in der Bibel ganz viele davon lesen. Und ich habe in der Studienbibel, das hat mir gefallen, die haben das für einen Monat gemacht, für jeden Tag eine Verheißung aus dem Alten Testament im Blick auf Jesus und eine Erfüllung im Neuen Testament. Das sind jetzt 31 Tage. Und ich gedacht, es reicht nicht ganz bis zur nächsten Bibelstunde. Ich habe gedacht, vielleicht reicht es genau. Und habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach so. Bis zur nächsten Bibelstunde, zum 16. Januar, sind es ein paar Tage mehr. Und da habe ich mal noch aufgeschrieben, was für Verheißungen wir auch bekommen haben, die sich aber noch nicht erfüllt haben, aber die sich erfüllen werden. Und als ich mir das klar gemacht habe, habe ich gemerkt, wie mich das ermutigt zu sehen, Gott hat sein Wort erfüllt. Und dass ich auch vertrauen darf, er wird es auch erfüllen, weil er dasselbe ist und weil er sich nicht verändert. Und wie gesagt, ich habe gedacht, vielleicht ist es auch für Sie und für euch eine Ermutigung. Ich habe das mal auf dem Blatt hier aufgeschrieben, immer das Datum dazu geschrieben. Und wie gesagt, ist eine Bibelstelle aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Und dann am Ende die letzten Tage. Genau, ab dem 7. Januar geht es dann mit den Verheißungen weiter, die wir bekommen haben, die heute schon für uns gelten und die dann einmal auch vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Weil wir in der Adventszeit ja nicht nur an das erste Kommen denken, sondern auch an das zweite, auf das wir zugehen. Und genau. Und vielleicht passiert bei euch ja auch, dass das Freude in euch weckt, dass wir einen Gott haben, der zu seinem Wort steht. Und dessen Wort nicht kraftlos ist, sondern sich erfüllt und verheißen, das, was er verheißen hat, auch eintreffen wird. Damit möchte ich gern schließen und ich bete noch. Herr, ich danke dir, dass du der Grund unserer Freude bist, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du unser Retter bist, unser Heiland, unser Erlöser. Und ich danke dir einfach, dass wir in diesen Tagen da besonders dran denken dürfen, dass unsere Freude nicht in äußeren Umständen liegt, sondern dass du der wahre Grund der Freude bist. Und ich danke dir auch, dass du unsere Zweifel kennst, dass du unser Vertrauen kennst und manchmal auch die Hin- und Hergerissenheit zwischen Zweifel und Vertrauen, zu glauben, dass das, was du gesagt hast, sich erfüllen wird und manchmal auch die Hoffnung zu verlieren. Ich danke dir aber, dass du da deinen Weg mit uns gehst und dass wir da auch wissen dürfen, dass du ja die Schritte mit uns gehst und dich uns auch immer wieder neu zeigen wirst, dass du wirklich zu deinem Wort stehst, und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich einfach auch darum, dass die Freude in uns Raum gewinnt, dass sie unseren Alltag auch prägt und dass wir auch in den kommenden Tagen auf dich schauen und uns auch ja über das freuen, was du schon getan hast, was du heute tust und auch was du tun wirst. Vielen Dank dafür. Amen. Gibt es noch 2 kleine Einladungen? Das eine habe ich schon gesagt. Am 16. Januar wird die erste Bibelstunde im neuen Jahr sein. Hier sieht man jetzt schon manche Vorbereitungen im Blick auf den Umbau. Also das wird eine größere Sache hier werden. Und deswegen wird wahrscheinlich bis voraussichtlich Juni keine Bibelstunde hier mehr sein können, sondern in der evangelischen Kirche. Vorne am Ausgang finden Sie so Flyer, da ist auch nochmal beschrieben, wo man parken kann und wie man da gut hinkommt. Und da ist dann am 1. Januar die erste Bibelstunde im neuen Jahr. Da sind Sie ganz herzlich dazu eingeladen. Dann am 6. Januar ist wieder das Freundestreffen von uns. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr in Stuttgart und auch nicht nur online, sondern man kann nach Böblingen kommen, in die Kongresshalle. Da findet die Tagung live statt. Aber man kann auch gerne per Livestream von zu Hause aus zuschauen. Also es gibt beide Optionen und in dem Flyer hier gibt es auch noch mehr Infos dazu. Und dann den Flyer vom Ermutigungstelefon haben Sie vielleicht auch schon mitgenommen. Da gibt es ja auch die Weihnachtsausgabe, sage ich mal. Also können Sie es auch noch gerne mitnehmen und weitergeben. Und wie gesagt, es gibt jetzt manches zu mitnehmen. Noch einen kleinen Weihnachtsgruß für uns und dann das Blatt hier. Und eine Schwester hat gestern gesagt, Freude muss immer auch nicht nur im Kopf passieren, sondern auch zu erleben sein. Und deswegen gibt es auch noch Freude zum Schmecken. Die kann man auch gerne mitnehmen und das Gold soll einfach daran erinnern, an die Verheißungen Gottes, die er erfüllen wird und auch ein Zeichen und ein Symbol für die Freude sein. Und da können Sie sich draußen, da gibt es drei Möglichkeiten, einfach gern bedienen. Und vielleicht muss man ein bisschen langsamer rausgehen, aber ich glaube, das werden wir schon hinkriegen, dass wir da alle gut aneinander vorbeikommen. Genau. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz gesegnete Advents- und Weihnachtstage und wünsche Ihnen, dass die Freude in Ihrem Herzen Raum gewinnt und der Blick auf Jesus Sie immer wieder neu stärkt und ermutigt. Dann bis zum nächsten Jahr, am 6. Januar oder dann am 16. Dezember.